Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Dass die drei großen deutschen Autohersteller heute Post aus Brüssel bekommen, das war schon erwartet worden. Nun ist sie eingetroffen, die Nachrichten melden es ja bereits. Erfreulich ist der Inhalt nicht mehr da. Zugleich. Und nicht nur die deutschen, sondern auch noch die britischen Autobauer werden ein Thema dieser Sendung sein, in der es zusätzlich heute auch noch musikalisch zugeht. Denn in der Reihe Firmenporträt immer freitags in dieser Sendung stellen wir eine Werkstatt für ein ganz besonderes Musikinstrument vor. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber der Blick nach Brüssel. VW, Daimler und BMW haben sich bei den Technologien zur Abgasreinigung abgesprochen. Dieser Ansicht jedenfalls sind die EU-Wettbewerbshüter. Und weil Absprachen illegal sind, sind die Wettbewerbshüter heute aktiv geworden. Mehr dazu von Silke Hane.
Seit September läuft die eingehende Untersuchung der EU-Kommission. Jetzt verschickte sie eine Mitteilung an die Konzerne. Die Behörde ist demnach der vorläufigen Auffassung, dass BMW, Daimler und Volkswagen gegen Kartellrecht verstoßen haben. Sie sollen von 2006 bis 2014 illegale Absprachen über ihre Abgasreinigungen getroffen haben. Konkret geht es um zwei Techniken. SCR-Katalysatoren für Dieselautos verringern den Ausstoß von Stickoxiden. Hier sollen die Autobauer etwa kleine Tanks für Harnstoff eingebaut haben, als nötig für eine effektive Abgasreinigung. Bei Benzinern mit Direkteinspritzung sollen die Unternehmen versucht haben, die Einführung von Ottopartikelfiltern zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Der Schluss der EU-Kommission, damit haben die Autobauer ihren Kunden den Kauf von umweltfreundlicheren Fahrzeugen verwehrt. BMW, Daimler und Volkswagen können sich jetzt zu den Vorwürfen äußern. VW kündigte an, die Beschwerde zu prüfen. Daimler teilte mit, nach wie vor nicht mit einem Bußgeld zu rechnen. Beide Konzerne hatten sich bei der EU als Kronzeugen zur Verfügung gestellt. Damit können sie auf Strafnachlässe oder gar Straffreiheit hoffen. Im äußersten Fall kann die EU Geldbußen von bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes verhängen.
Silke Hane über die EU-Kartellermittlungen gegen die drei großen deutschen Autobauer. Kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Frau Wehrle, die Kartellermittlungen, wie reagieren denn darauf die Anleger?
Ja, unterschiedlich reagieren sie. Gut, die Briefe, das ist ja eben angesprochen worden, die kommen nicht ganz unerwartet. Die Aktien, kein klarer Trend. BMW-Papiere können sich um 1% verteuern. Die Aktien von VW und Daimler hingegen sind im Minus.
Kommen wir von den Einzelwerten zum Gesamtmarkt. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, dass in den nächsten Wochen der Handelskonflikt mit China beigelegt werden könnte, das hat die Aktienmärkte in New York und Tokio, naja, jetzt nicht beflügelt, aber doch für eine gute Grundstimmung gesorgt. In Frankfurt auch?
Ja, das ist ein Thema, das die ganze Woche schon für sehr viel Fantasie sorgt. Neben mir sitzt Holger Bahr. Er leitet die volkswirtschaftliche Abteilung bei der DK Bank. Herr Bahr, eigentlich ist es ja erstaunlich, denn so viele neue Erkenntnisse liegen ja überhaupt nicht vor. Der amerikanische Präsident sagt, wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen, haben noch eine Wegstrecke zurückzulegen, aber nicht mehr weit zu gehen. Warum reagieren denn die Finanzmärkte auf einmal auf diese vagen Aussagen so positiv?
Ja, man braucht offensichtlich nicht den aufsteigenden weißen Rauch, sozusagen das fertige Ergebnis dieses Übereinkommens, um schon im Vorfeld sich ein Stück weit darüber zu freuen an den Märkten, dass man eben aus dieser konfliktären Situation, wo sich etwas hochschaukelt, die eine Seite erhöht die Zölle, die andere Seite hält dem entgegen, dass man da zumindest im Gespräch ist. Das war schon eine gute Grundstimmung und jetzt neigen sich diese Gespräche zumindest in den kommenden Wochen einem Ende zu und das wird zumindest vorweggenommen mit freundlichen Stimmungen an den Börsen und steigenden Kursen.
Wenn es um Zölle geht, dann heißt es ja, es geht um Macht. Also die beiden Staaten haben die Macht, das Wirtschaftsgeschehen in der jeweils anderen Region mit zu beeinflussen. Das allein als Strategie reicht aber nicht aus.
Das reicht nicht aus und man kann die Macht ja auch missbrauchen, denn wenn sich das hochschaukeln würde, dann würde am Ende keiner davon profitieren. Und das ist eben das gute Signal, dass sie im Gespräch sind, dass es doch ein Stück weit kooperativer ist. Man mag ein klein wenig Zweifel hinsichtlich der bestehenden Zölle haben, ob am Ende dieser Handelsgespräche, dieser Einigung vielleicht sogar steht, dass die Zölle, die bislang bestehen, wieder zurückgeführt werden. Ich glaube, wenn der Markt auf diesem Auge auf diese Gespräche blickt, dann ist er etwas zu optimistisch. Vor diesem Hintergrund kann man sich durchaus auch vorstellen, wenn dann das fertige Ergebnis da ist, dass auch wieder ein klein wenig Ernüchterung an den Börsen einkehren wird.
Wenn wir nach Europa schauen, Theresa May bittet um mehr Zeit, will den Austrittstermin aus der EU vom 12. April auf den 30. Juni verschieben. Das macht die Sache nicht einfacher, denn das bedeutet ja letztendlich, dass die Briten an der Europawahl teilnehmen müssen, also das machen müssen, was eigentlich keine der Seiten haben wollte.
Das stimmt sicherlich so, wenn man aus der EU raus will, dann nochmal sich aufzuraffen, die Parlamentswahlen zu bestreiten. Das war nicht der Plan. Die britischen Parlamentarier haben indes vor nicht allzu langer Zeit erst angefangen, miteinander zu reden. Und das braucht offenkundig noch etwas mehr Zeit. Nichtsdestotrotz kann natürlich immer noch in der kommenden Woche der sogenannte May-Deal angenommen werden, sodass dann auch vor den EU-Wahlen ein Austritt möglich ist. Es ist hier nur eine Option angedacht, dass tatsächlich noch etwas mehr Zeit besteht. Und der 30. Juni wäre etwas, wo man sich zwar von britischer Seite auf die EU-Wahlen vorbereiten muss, aber wenn man es dann hinbekommen würde, in den ersten Maiwochen sich noch auf einen Deal zu einigen, auf diesen Ausstieg, dann bräuchte man nicht mehr dran teilnehmen. Der 30. Juni ist also noch nicht zwangsläufig so weit hinten, dass sie auch tatsächlich in diese Bredouille geraten würden.
Kurz zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche Signale gehen von diesem Hickhack aus?
Es bleibt zunächst einmal beim Hin und Her. Es ist noch eine latente Verunsicherung. Aber, und das darf man festhalten, das Risiko eines ungeordneten harten Brexits, das ist tatsächlich noch einmal verringert worden, fast schon verschwindend gering.
Das sagt Holger Bahr von der Deka Bank. Und ein kurzer Blick auf den DAX. Der zeigt heute keinen klaren Trend, ist jetzt leicht im Plus bei 11.990 Punkten.
Ja, soweit also eine Einschätzung zur aktuellen Bewegung in der Brexit-Debatte. Und Sie sagten es gerade, Frau Werle, der DAX, der hat wenig verändert, wohl wissend, dass noch knapp 4 Stunden gehandelt wird und auch noch eine wichtige Veröffentlichung ansteht. Zwischenbilanz, Frau Werle, wie steht der DAX auf Wochensicht da?
Ja, der hat in dieser Woche wirklich für Überraschung gesorgt. Trotz zum Teil schlechter Konjunkturdaten ist er auf ein neues Jahreshoch gestiegen, über 12.000 Punkte. Dass die Konjunktur an Fahrt verlieren werde, das sei eingepreist, wie es so schön in der Börsensprache heißt. Schließlich habe der DAX im vergangenen Jahr auch deutlich verloren und nun schaue man nach vorne. Gut, man muss jetzt auch mal schauen, wie es am US-Arbeitsmarkt aussehen wird, aber das werden wir heute Nachmittag sehen. Da aktuell jedenfalls das neue Jahreshoch nicht mehr da.
Der eben erwähnte US-Arbeitsmarktbericht wirft ja bereits Schatten voraus beim Handel mit Devisen.
Der Euro ist etwas gestiegen, kostet 1,1226 Dollar, und das hängt mit positiven Konjunkturdaten aus Deutschland zusammen.
Was tut sich bei den Staatsanleihen und beim Handel mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,07 auf -0,06% gestiegen und die Feinunze Gold, die kostet aktuell 1,289,32 Dollar.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Was sorgt denn, Frau Werle, für die aktuelle Nachfrage beim Chiphersteller Infineon?
Das hängt mit dem Konkurrenten Samsung zusammen. Der Gewinn bei Samsung sei zwar eingebrochen, aber die Aussicht für die Speicherchip-Nachfrage im zweiten Halbjahr, die sei hoch. Und davon können Aktien von Infineon profitieren. Sie legen fast 2% zu.
Und mit zu den Tagesverlierern gehört bisher der Softwarekonzern SAP. Was bereitet da Kummer?
Die Aktien sind schlechter bewertet worden als bisher. Und sie wurden zum Verkauf empfohlen. Die selbst gesteckten Ziele seien in Gefahr, heißt es zur Begründung. Die anvisierten Margensteigerungen könnten nicht erreicht werden. Und das ist der Grund, weshalb SAP-Aktien heute 1% nachgeben.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Vom Brexit und der Betrachtung von außen zum Brexit und der Betrachtung von innen, also von britischer Seite. Als verstörend hatte im Januar der Chef des britischen Automobilverbandes Mike Horse die Zahlen zu den Investitionen der Branche im vergangenen Jahr bezeichnet. Die waren nämlich 2018 regelrecht eingebrochen, schlecht für einen Wirtschaftszweig, der wettbewerbsfähig bleiben will. Die Ursache für die verstörenden Zahlen? Ja, die liegt auf der Hand. Das ist die Unsicherheit rund um den Brexit. Hält die Katerstimmung an? Unser London-Korrespondent Friedbert Meurer hat den Verbandschef auf einer Veranstaltung der Branche getroffen und nachgefragt.
Mike Horse wirkt fast schon etwas fatalistisch. Der Verband der britischen Automobilhersteller hat zu einer Konferenz in London eingeladen zur Zukunft des autonomen Fahrens. Die Tagung war angesetzt worden in der Annahme, dass Großbritannien am 29. März die EU verlassen hat und sie sollte ein Aufbruchssignal senden. Jetzt aber, wo der Brexit wieder und wieder aufgeschoben wird, lautet die Devise für den Verbandsvorsitzenden: Abwarten und in Geduld üben.
We will wait as long as it's necessary to get the best deal that is possible.
Wir warten jetzt, solange es nötig ist, damit wir den bestmöglichen Vertrag bekommen. Ja, eigentlich möchten wir Sicherheit haben, aber wir opfern lieber die kurzfristige Gewissheit rund um ein No-Deal-Szenario und haben dafür langfristig die Aussicht, einen besseren Vertrag zu bekommen. Der Brexit ist eindeutig die größte Gefahr für uns.
Brexit is the most clear and present danger to us.
Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn verhandeln jetzt zwar über einen Kompromiss, aber auch der Autoverband rechnet nicht mit einem kurzfristigen Durchbruch. Es herrscht aber Hoffnung. Hoffnung auf einen Brexit, der der Autoindustrie und den Händlern die Vorteile einer Zollunion beschert und bei dem Großbritannien eng an den EU-Binnenmarkt angekoppelt wäre.
80% of what we produce is exported, the majority of that to the rest of Europe.
80% der hier gebauten Autos gehen in den Export, mehrheitlich in die EU. Die Hersteller würden weniger wettbewerbsfähig sein, wenn 10% Zoll erhoben würden. Die gelten dann auch umgekehrt für Autoimporte aus der EU. Das kann man nicht einfach an die Verbraucher weitergeben. Wir müssen in der Produktion just in time und nahtlos arbeiten können. Wir sind Teil der europäischen Autoindustrie und deswegen brauchen wir einen guten Vertrag. Wann wird es endlich soweit sein mit dem Brexit? BMW mit der Produktion des Mini in Oxford und andere Hersteller hatten die Werksferien auf Anfang April vorgezogen. Damit wollte man der Ungewissheit entgehen, falls Großbritannien doch aus der EU ausscheidet ohne einen Vertrag. Solche Ausweichmanöver sind jetzt fast sinnlos geworden, meint Verbandschef Mike Horse. Das ist unglaublich frustrierend. Ihnen ist es nicht leicht gefallen, die Fabriken jetzt herunterzufahren. Daran hängen Lieferketten und die Mitarbeiter und deren Familien. Ihnen wurde gesagt, ihr müsst jetzt eure Sommerferien im April nehmen. Lieber mittelfristig einen Plan, als dass alle 6 Wochen die Entscheidung verschoben wird. Eine Botschaft hat Autoverbandschef Mike Horse noch an die britische Politik. No Deal muss unter allen Umständen ausgeschlossen werden. Sollte Großbritannien zum Beispiel in einer Woche schon ohne Vertrag aus der EU ausscheiden, wofür die halbe konservative Unterhausfraktion ist, dann würde das Hunderttausende von Jobs aufs Spiel setzen.
Friedbert Meurer zur Lage der britischen Autoindustrie aus Sicht des Branchenverbandes. Die Euro-Länder geben die Auszahlung von knapp 1 Milliarde Euro an Griechenland frei. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Erfolge beim Reformprogramm hätten die Freigabe möglich gemacht, so wurde beim Treffen der Euro-Finanzminister erklärt. Vor etwa einem Monat war die Freigabe noch blockiert worden. Die Milliarde stammt unter anderem aus griechischen Anleihen, die bis 2022 von den Eurozonenländern gehalten werden. Fortschritte erzielten die EU-Finanzminister auch beim gemeinsamen Budget für die Eurozone. Zwar war nicht mehr, wie aus Paris vorher angeregt, von einem dreistelligen Milliardenbetrag die Rede, sondern lediglich von 22 Milliarden verteilt auf 7 Jahre, zu denen aber Bundesfinanzminister Olaf Scholz meinte:
Ich glaube, dass es wichtig ist, ganz pragmatisch vorzugehen und sich etwas zu überlegen, das, ohne dass man großen Aufwand hat, auch weiterentwickelt werden kann, wenn die Verhältnisse es erfordern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Spätestens im Juni soll das Eurozonenbudget beschlossen werden. Die Baupreise kennen weiterhin nur eine Richtung, die nach oben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kosteten Neubauwohnungen in diesem Februar 4,8% mehr als ein Jahr zuvor. Einen noch höheren Anstieg habe es zuletzt vor 17 Jahren gegeben, erklärten die Statistiker. Bürogebäude verteuerten sich den Angaben zufolge ebenfalls um 4,8%, Gewerbegebäude um 5%. Nach oben zeigten auch die Daten für die Produktionsleistung der Unternehmen in Deutschland, was vor allem am boomenden Bau lag, dessen Leistung im Februar um 6,8% anzog und damit die gesunkene Industrieproduktion ausglich. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Februar unterm Strich ein Plus für die Produktion von noch 0,7%. Medikamente, die man am Automaten kauft, das soll es nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe weiterhin nicht geben. Der niederländische Arzneimittelversender Doc Morris hatte in Zusammenarbeit mit einer baden-württembergischen Gemeinde einen Videoterminal aufgestellt, über den Patienten mit einem Doc Morris Apotheker sprechen konnten. Und auf dieser Grundlage wurden dann auch rezeptpflichtige Medikamente ausgegeben. Ein Verbot durch das Regierungspräsidium des Landes, das einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz darin sah, hat nun das zuständige Verwaltungsgericht bestätigt. Mit einer deutlichen Tariferhöhung für die Mitarbeiter haben die Berliner Verkehrsbetriebe weitere Warnstreiks abgewendet. Die Beschäftigten bekommen rückwirkend 8% mehr Geld, mindestens aber 350 Euro im Monat.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir kommen zum Firmenporträt. Clavichord, um diesen Begriff ohne großes Grübeln zu- oder einordnen zu können, da muss man schon Musikexperte sein, insbesondere Experte für klassische Musik. Denn beim Clavichord handelt es sich um ein Musikinstrument. Da es dafür durchaus wichtige Musikwerke gibt, gibt es auch noch eine Nachfrage nach diesem Instrument. Und die wird bedient von Martin Kater. Simon Schumecker hat den Instrumentenbauer im Hamburger Osten besucht.
Das Wort selber besteht aus zwei Wortteilen, Klavi, was Tasten bedeutet, und Chord sind die Saiten. Es ist das erste Tasteninstrument, was mit Saiten versehen wurde. Hackbretter wurden mit zwei Löffeln geschlagen, Psalterien mit zwei Federn gezupft. Es ist so, dass man mit 10 Fingern mehr Möglichkeiten hat als mit 2 Löffeln oder 2 Federn.
Im 12. und 13. Jahrhundert entstand das Clavichord. In der Werkstatt neben seinem Haus in Hamburg-Sasel reist Martin Kater fast täglich zurück in diese Zeit. Denn seit mehr als 20 Jahren baut und restauriert er Clavichorde. Die kastenförmigen Instrumente sind meist 1,5 Meter breit, 50 cm tief und etwa 20 cm hoch. An der langen Seite sitzt die Klaviatur, deren Funktion sich nie geändert hat.
An den Tasten sitzt ein Metallstab. Das heißt heute die Tangente. Und diese Tangente, dieser Stab, schlägt die Saite an und teilt sie gleichzeitig ab. Das heißt, er bestimmt die Tonhöhe und erzeugt den Klang. Das ist das Besondere beim Clavichord.
In Martin Katers gut 40 Quadratmeter großer Werkstatt fällt zuerst eine mächtige Holzwerkbank auf und schließlich ein altes Instrument, das gegenübersteht. Dieses Clavichord soll restauriert werden. Dafür prüft Kater zunächst die Farbschichten.
Das Weiße und dieses vorgetäuschte Holz, die sind beide nicht original. Und ob man darunter jetzt noch was findet, was schön ist oder was man erhalten könnte, das wird sich zeigen. Sollte das nicht der Fall sein, bekommt das Instrument einen neuen Anstrich in der alten Technik. Dass man Knochenleime, Hautleime, Fischleime und Bienenwachse, Baumharze und Propolislacke verwendet.
Zum Clavichord kam Martin Kater, der 1963 in Bielefeld geboren wurde, Ende der 80er Jahre. Zu dieser Zeit ging er bei dem belgischen Cembalobauer Jean Tournet in die Lehre. Der Meister hatte gerade begonnen, mehr Clavichorde zu bauen, denn Cembalistinnen und Cembalisten aus der ganzen Welt interessierten sich verstärkt für die alte Musik und wollten diese auf Originalinstrumenten wie dem Clavichord spielen.
Alle diese Musiker gingen in Jean Tournets Werkstatt ein und aus. Sie haben in der Werkstatt Konzerte gegeben. Wir haben in der Werkstatt zusammen Mittag gegessen. Und das ist als junger Mensch natürlich eine große Gelegenheit, diese Leute kennenzulernen, die dann später, wenn man sich selbstständig macht, enorm wichtig sind, weil man dann darauf zurückgreifen kann.
Die Begegnungen im Lehrbetrieb waren für Martin Kater ein Anreiz, sich komplett dem Clavichordbau zu widmen. Heute zeigt sich, es war die richtige Entscheidung. Neben vielen Restaurierungen baut Martin Kater auch 2 Clavichorde pro Jahr neu. 23.000 Euro kostet ein Instrument. Die Baumaterialien sucht Kater sorgfältig aus.
Man benutzt dabei immer die Hölzer, die vor Ort wachsen. Das heißt, wenn man ein italienisches Instrument baut, benutzt man Zypresse, Kastanie und Pappel. In Frankreich gibt es viele Instrumente aus Nussbaum. Und in Deutschland wurde sehr gerne abgeguckt, was die Nachbarn machen. Also hier gibt es sämtliche Holztypen.
Martin Kater fertigt fast alle Bauteile seiner Clavichorde selbst. Er wickelt sogar die Saiten aus Messingdraht auf einer speziellen Drehmaschine. Die spiralförmige Umwicklung sorgt für einen tieferen Ton.
So wie ich die Saiten haben möchte, kann man sie nicht kaufen. Bei der Geige, bei der Gitarre wird dicht gewickelt. Eine eng umsponnene Saite klingt dumpfer. braucht mehr Energie. Und da das Clavichord so wenig Energie in die Saite gibt, ist eine offene Umspinnung deutlich vorteilhafter für den Klang als eine enge Umspinnung.
Wenig Energie bedeutet, dass ein Clavichord sehr leise klingt. Cembalo und Klavier sind dank Zupf- bzw. Anschlagsmechanik zwar lauter, typische Clavichord-Effekte können sie aber nicht hervorbringen, zum Beispiel die sogenannte Bebung, die durch schnelles Hin- und Herbewegen einer Taste entsteht und ein wenig an ein Geigenvibrato erinnert.
Das Vibrato ist allein eine Tonhöhenschwankung und beim Clavichord gibt es auch Lautstärkenschwankungen und das macht es so besonders, so empfindsam, so ausdrucksstark.
Das Clavichord ist längst nicht mehr nur in der klassischen Musik zu hören. Auch Jazzmusiker experimentieren gerne mit seinen Klängen. Genauso vielfältig ist Martin Carters Kundschaft heute. Er hat es geschafft, ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Das sichert nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern auch, dass das leise Clavichord nicht im lauten Geräuschebrei untergehen wird.
Soweit das heutige Firmenporträt und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es heute unter anderem um das Frühjahrsgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, wonach der Aufschwung erst einmal zu Ende ist.
Dennoch hätten sich die Forscher offenbar eine kräftige Portion Optimismus bewahrt, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie sehen gute Chancen, dass die Wirtschaft schon 2020 wieder Fahrt aufnimmt Richtung 2%. Man kann nur hoffen, dass sie mit ihrer Zuversicht besser liegen als im Herbst. Die nahende Erholung ist keineswegs sicher, denn an den weltwirtschaftlichen Risiken hat sich nichts geändert. Der Bundesregierung müsste daher daran gelegen sein, die heimischen Standortbedingungen zu verbessern, etwa durch den Abbau der Steuernachteile für Unternehmen. Auf die gelassene Reaktion an der Frankfurter Börse verweisen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Dort hat man die negativen Auswirkungen der Lage der Weltwirtschaft schon eingepreist. Auch die Arbeitnehmer müssen sich nach Meinung der Experten keine großen Sorgen machen. Mit einem rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit ist trotz der zurückgehenden Aufträge nicht zu rechnen. Damit es dabei bleibt, lasen die Wirtschaftsforscher der Bundesregierung die Leviten. Deutschland solle der Konjunktur nicht hinterhersparen, hieß es zum Streben nach der schwarzen Null im Haushalt. Vor dem Hintergrund des jetzt bekannt gewordenen Hackerangriffs hat sich nach Ansicht des Kölner Stadtanzeigers die von Bayer und drei weiteren DAX-Konzernen 2015 gegründete Deutsche Cybersicherheitsorganisation als hervorragende Idee erwiesen. Auf den aktuellen Angriffsversuch aus China konnte Bayer zielgerichtet und effektiv reagieren. Kleine und mittelgroße Unternehmen besitzen diese Ressourcen nicht. Dabei ist das Risiko, wertvolle Daten an Hacker zu verlieren, für die sogenannten Hidden Champions, die oft wenig bekannten, aber sehr erfolgreichen Mittelstandsfirmen, genauso gestiegen. Und die Börsenzeitung hält fest: Ging es bei Cyberattacken bislang meist um Erpressung, rücken in einer sich zunehmend polarisierenden Welt vermehrt machtpolitische und wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund. Winty, die Hackergruppe, die bei Bayer zuschlug, soll im Auftrag des chinesischen Staats unterwegs sein. Bayer hat zumindest diese Schlacht gewonnen. Damit der Krieg nicht verloren geht, müssen die Unternehmen ihre Erkenntnisse aber gezielt austauschen, gerade auch mit den Sicherheitsbehörden.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Alexander Moritz begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über die Verkehrsminister, die im Saarland tagen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.